Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Ich hoffe, dass ich hier mit dem anderen Rechner klarkomme. Thema heute: Lernen und Selbstregulation. Ich werde Sie heute auf eine Schiffsreise mitnehmen. Also freuen Sie sich schon darauf. Ihr Kapitän heißt Sie herzlich willkommen. Stationen unserer Fahrt heute: Bildung und Lernen. Also, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Weil es soll heute um Lernen und Selbstregulation gehen. Ich will Ihnen dann ein Regelkreismodell des Lernens vorstellen. Darauf bezieht sich jetzt auch meine Einladung, was die Schiffsreise betrifft. Denn das Regelkreismodell nimmt Anleihen an der Schifffahrt und an der Terminologie der Schifffahrt. Und im dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung soll es um den Unterschied von Selbstregulation und Selbstbestimmung gehen. Starten wir also. Bildung ist zunächst mal eine pädagogische Kategorie, auch wenn sie in der Öffentlichkeit viel benutzt wird, aber sie stammt eben aus dem Kontext pädagogischer Reflexionen und pädagogischer Theorie. Und sie meint nicht irgendein Lernen. Also bei Bildung geht es nicht um Lernen schlechthin, sondern bei Bildung geht es um eine bestimmte Qualität von Lernen, nämlich ein Lernen, das einen Beitrag leistet zur selbstbestimmten Entwicklung eines Menschen aus seinem eigenen Sinn. Das will ich und muss ich vielleicht kurz erläutern, was damit mit dieser kurzen Definition gemeint ist. Auf den Begriff der Selbstbestimmung werden wir dann abschließend nochmal im Verhältnis zum Begriff der Selbstregulation zu sprechen kommen. Vorweg also jetzt nur so viel, dass es also keine Entwicklung ist, die von anderen Instanzen oder von anderen Personen außerhalb des sich entwickelnden Menschen bestimmt werden soll, sondern sie soll von ihm selbst, aus seinem eigenen Vermögen und aus seinen eigenen Fähigkeiten, Reflexionen und so weiter heraus vorgenommen werden. Und dieses aus seinem eigenen heraus ist hier nochmal charakterisiert als aus eigenem Sinn. Eigener Sinn ist also ein Sinn, den Menschen sich selbst geben, also nicht Sinn, der ihnen und ihrer Existenz von irgendwo anders her gegeben wird. Es bedeutet noch schärfer formuliert, dass letztlich der Mensch selbst der Sinn ist, um den es in pädagogisch verstandenen Entwicklungsprozessen, Bildungsprozessen gehen soll. Also nochmal anders ausgedrückt, als Bildung wird eine Entwicklung bezeichnet, in der Menschen sich aus ihren eigenen Kräften heraus entwickeln, dabei gleichzeitig eben diese ihre Kräfte auch weiterentwickeln, erweitern, ihre Anlagen entfalten und auf diese Weise fähig werden zu einer selbstbestimmten Lebensführung dann unter je gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen. Der Begriff des Lernens demgegenüber ist gar kein originär pädagogischer Begriff. Er kommt auch in etlichen anderen Disziplinen vor, beziehungsweise spielt auch in etlichen anderen Disziplinen eine Rolle, insbesondere in der Psychologie, aber auch beispielsweise in der Soziologie oder in der Ökonomie. Lernen bezeichnet im Unterschied zur Bildung eine beobachtbare Verhaltensanpassung an äußere Anforderungen. Das ist jedenfalls so, sagen wir mal, die allgemeinste Formulierung des Lernbegriffs, die man vor allen Dingen in der Psychologie findet. Es gibt sicherlich viele Abwandlungen davon, aber dies könnte man so als einen Kern des psychologisch verstandenen Lernbegriffs betrachten. Eine beobachtbare Verhaltensanpassung an äußere Anforderungen. Bildung ist etwas, was sich ja auf eine, man könnte sagen, innere Qualität von Entwicklung bezieht. Und warum zum Beispiel jemand lernt oder nicht lernt, sich der Schule verweigert oder in der Schule versucht, gute Leistungen zu erbringen, das liegt im jeweiligen Menschen selbst. Es ist seine Entscheidung, aus der er ein bestimmtes Verhalten heraus entwickelt. Das heißt, es kann ein Ausdruck von Bildung sein, wenn sich jemand der Schule verweigert, Es kann aber auch ein Ausdruck von Bildung sein, wenn er sich den Leistungsanforderungen in der Schule unterwirft. Es kommt auf die Gründe an, die ihn dazu bewegen, das eine oder das andere zu tun. Mit anderen Worten, man kann Bildung nicht einfach beobachten, weil Bildung oder das, was wir unter Bildung verstehen, in hohem Maße abhängig ist davon, was ein bestimmtes Verhalten in Bezug auf Lernen oder Nichtlernen, dieses Lernen oder jenes Lernen, weil es in hohem Maße eben davon abhängt, welchen Sinn dieses Lernen für den Einzelnen in seiner eigenen Entwicklung hat. Und da kann eine Verweigerung genau das sein, was nötig ist, um sich aus eigenem Sinn entwickeln zu können. Deswegen hat also Bildung dieses Problem oder bringt Bildung, die Bildungskategorie dieses Problem mit sich. Sie ist nicht wirklich, oder ob sie stattfindet, ob Bildung stattfindet, ist nicht wirklich an äußeren beobachtbarem Verhalten ablesbar oder nachweisbar. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass beispielsweise in den 50er Jahren es in der Didaktik, in der deutschen Didaktik, eine Entwicklung gab, die sich eben absetzte vom bis dahin bevorzugten Bildungsbegriff für didaktische Überlegungen, also didaktische Überlegungen, die sich darauf beziehen, was man in der Schule sinnvollerweise tut, als Lehrer oder als Lehrerin, weil eben Bildung eine Kategorie ist, die sich an Schulleistungen nicht wirklich festmachen lässt oder wo man nicht unbedingt sagen kann, die und die Schulleistungen beweisen Bildung oder stellen Bildung unter Beweis oder unter Nachweis. Deswegen wurde vorgeschlagen, vom Bildungsbegriff bezogen auf Institutionen wie Schule Abschied zu nehmen und stattdessen sich auf den neutraleren Lernbegriff zu konzentrieren, weil der es eben ermöglicht, ganz bestimmte Leistungen zu beschreiben, die zu erbringen sind und diese dann auch zu überprüfen oder vielleicht sogar zu messen. Wenn man Lernen als eine Verhaltensanpassung an äußere Anforderungen bezeichnet, dann ist darin zunächst mal noch nichts gesagt darüber, wer denn eigentlich diese Anpassungsleistung zu erbringen hat. Bei Bildung geht es immer um die Entwicklung von Menschen. Beim Lernen ist dies in der Definition jedenfalls offen gelassen. Jedes Wesen, könnte man sagen, das also zu Verhaltensanpassungen, Anpassungen fähig ist an äußere Anforderungen, ist insofern dann auch lernfähig. Und so kommt es, dass der psychologische Lernbegriff im Wesentlichen, auch was die Mechanismen des Lernens betrifft, die Untersuchung dieser Mechanismen betrifft, in den Anfängen in hohem Maße an Tieren, an Tierexperimenten und an der Verhaltensveränderung von Tieren entwickelt worden ist. Aber auch da ist noch nicht unbedingt die Grenze. Inzwischen sprechen wir von lernenden Organisationen. Es gibt den Begriff der lernenden Region. Es gibt lernende Volkswirtschaften, also alles, alle Entitäten, könnte man sagen, die in irgendeiner Weise zur Verhaltensanpassung an äußere Anforderungen fähig sind, sind demnach auch lernfähig. Das ist also ein sehr weit gefasstes Verständnis von Lernen, sehr viel weiter, als es der Bildungsbegriff intendiert. Auf der anderen Seite auch sehr viel enger als der Bildungsbegriff, weil er eben das, was mit Lernen bezeichnet wird, auf beobachtbares Verhalten reduziert. Man kann also zusammengefasst sagen, Lerntheorie konzentriert sich auf die Funktionalität von Lernen. Das heißt zum einen darauf, ob und wie Lernen überhaupt funktioniert. Aber Funktionalität bedeutet eben auch, dass es sich auf Anforderungen bezieht. Das heißt, dass Lernen dann erfolgreich ist, wenn die Verhaltensänderung eine erfolgreiche Anpassung an äußere Anforderungen ist. Bildungstheorie dagegen konzentriert sich auf den Sinn von Lernen und diesen Sinn muss jedes Individuum nach pädagogischer Auffassung für sich selbst bestimmen. Zwar in Auseinandersetzung mit den Zumutungen, die von der äußeren Welt auf ihn eindringen, in der Schule, von der Institution, in der Gesellschaft, von Staat, Wirtschaft und so weiter, aber eben in so verstanden, dass jedes Individuum auf diese äußeren Anforderungen seinen eigenen, von ihm als sinnvoll erachteten, von ihm als sinnvoll erachtete Antwort geben muss. Ich hatte vorhin schon gesagt, und das kann dann auch eben die Nichtanpassung an diese Anforderungen sein, etwa die Verweigerung. Ich denke mal, damit ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem pädagogischen Bildungsbegriff und dem psychologischen oder noch weiter ausgefassten, ausgedehnten funktionalen Lernbegriff bezeichnet. So, und jetzt komme ich eben zum zweiten Abschnitt, wo ich Sie auf eine Schiffsreise mitnehmen möchte. Was Sie hier sehen, ist also jetzt ein Schiff des Lernens. Haben vielleicht schon mal vom Haus des Lernens gehört. Nordrhein-Westfalen war vor einigen Jahren eine Kommission eingesetzt worden, die also neue Konzepte für die nordrhein-westfälische Landesregierung entwickeln sollte im Hinblick auf Schule und Jugendbildung. Und da war die Rede vom Haus des Lernens. Die Schule solle ein Haus des Lernens sein. Da wurden Konzepte dafür vorgestellt. Dazu soll hier jetzt das Schiff des Lernens eine Assoziation darstellen. Ich möchte Ihnen also jetzt das Regelkreismodell des Lernens vorstellen. Und dazu brauche ich diese Metapher des Schiffs. Stellen Sie sich also vor, und denken Sie jetzt erstmal nicht an Pädagogik, sondern denken Sie einfach nur an die Schifffahrt. Da ist ein Schiff und dieses Schiff soll irgendwo hinfahren. Es gibt also ein Fahrtziel für dieses Schiff, wo dieses Schiff hinfahren soll. Derjenige, der dieses Fahrtziel bestimmt, wäre der Kapitän. Der Kapitän sagt auf einem Schiff, wo es lang geht. Jetzt braucht er, sofern er das nicht selber, diese Funktion auch ausübt, braucht er jemanden, der dieses von ihm vorgegebene Fahrziel, da und da soll es hingehen, nun umsetzt in die Planung einer Fahrtroute. Um da und da hinzukommen, fahren wir am besten so und so, nämlich von hier nach dort und von dort nach dort und nach dort und nach dort und dann schließlich dahin, wo wir hinkommen wollen. Dabei ist eine Menge zu berücksichtigen, günstige Winde, gefährliche Strömungen, Eisberge, die man unterwegs vielleicht antrifft, mögliche Zwischenstationen, um zu tanken und so weiter und so fort. Derjenige, der nun wiederum dafür sorgt, dass die Fahrtroute auch tatsächlich vom Schiff eingehalten wird, das heißt, das Schiff auf Kurs gebracht wird, das wäre dann der Steuermann, der das Ruder betätigt und insofern dafür sorgt, dass das Schiff tatsächlich so gesteuert wird, dass es die Fahrtroute verfolgt, die der Lotse vorgenommen hat und die dann schließlich zum Fahrziel, das der Kapitän bestimmt hat, führen soll. Jetzt kann es sein, dass der Steuermann betrunken ist, dass er krank wird, dass das Ruder einen Defekt hat oder was auch immer, dass also irgendwie die tatsächliche Fahrt des Schiffes dann doch abweicht von dem Kurs, der eigentlich idealerweise eingeschlagen werden sollte. Insofern muss man unterwegs auf der Fahrt immer wieder Kursbestimmungen bzw. Positionsbestimmungen vornehmen, um festzustellen, ob man noch auf Kurs ist. Das macht man zum Beispiel mit Hilfe eines Sextanten. Das ist ein solches Gerät, mit dem eine Positionsbestimmung auf hoher See vorgenommen wird, wenn man keine anderen Orientierungspunkte hat, an denen man sehen kann, ob man noch auf Kurs ist. Es wird also eine Positionsbestimmung vorgenommen und wenn diese Positionsbestimmung zeigt, dass man nicht mehr auf Kurs ist, dann muss eine Kurskorrektur vorgenommen werden. Das heißt, die Fahrtroute muss von da ab modifiziert werden. Der Steuermann muss anders steuern. Und so weiter und so fort. Das heißt, die zweite Schleife dieses Kreises wird eingeschlagen. Und dies wird immer wieder wiederholt und auf diese Weise wird immer wieder korrigiert, nachgesteuert, bis das Schiff schließlich hoffentlich am Ziel angekommen ist. So, das ist sozusagen das Ausgangsmodell, an dem das Regelkreismodell entwickelt worden ist. Man nennt es kybernetisches Regelkreismodell. Und das Wort Kybernetik, das hat eben diese Assoziation zur Schifffahrt. Kubernetes ist der Steuermann, ist die Übersetzung von Steuermann, und Kybernetik ist eigentlich die Kunst des Steuerns eines Schiffes auf See. Die Kybernetik ist inzwischen allerdings eben eine wissenschaftliche Disziplin, die Prozesse nach dem Modell dieses Regelkreises versucht zu beschreiben. Also sie ist zunächst mal eine Theorie, die dieses Modell entwickelt hat, als eines, mit dem man Prozesse, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Steuerung Unwägbarkeiten unterworfen ist, versucht dennoch kontrollierbar zu gestalten. Also die Unwägbarkeit liegt hier darin, dass man sich nicht einfach darauf verlassen kann, dass wenn der Lotse eine Fahrtroute festlegt und der Steuermann entsprechend das Steuer bedient, dass dann das Schiff, ohne dass man das weiter prüft, dann tatsächlich am Ziel ankommt. Weil, wie gesagt, hier Unwägbarkeiten ins Spiel kommen können, die einen Prozess aus dem vorgesehenen Prozessverlauf verdrängen können. Und deswegen muss ein Mechanismus eingebaut werden, der eben genau dies immer wieder überprüft und korrigierend zurückwirkt. Das nennt man Rückkopplung auch. Ja, ein solcher Prozess ist ein in sich zurückgekoppelter Prozess. Und solche Prozesse sind eben geeignet, solche Prozesse sind geeignet, auch unter Umständen, die nicht vollständig vorhersehbar sind, planbar sind, dennoch effektiv zum Ziel geführt zu werden. Ich hatte jetzt eben als mögliche Einflüsse, die dafür führen können, die dazu führen können, dass das Schiff vom Kurs abkommt, interne Probleme angesprochen. Der Steuermann funktioniert nicht oder das Ruder funktioniert nicht, also irgendein Defekt sozusagen in der Ausstattung des Systems Schiff, das wir hier betrachten. Aber selbst wenn jetzt, sagen wir mal, dieses System Schiff in allen seinen Komponenten tatsächlich in Ordnung ist und perfekt funktioniert, ist damit nicht gewährleistet, dass das System Schiff tatsächlich sicher ans Ziel geführt wird, weil eben von außen auch Faktoren Einfluss nehmen können. Also da kann ein Sturm aufkommen, da können Eisberge die Fahrtroute queren und da kann alles Mögliche passieren, was von außen als Störgröße wirkt, was also das Schiff von der Route abbringen kann. Und dieses kybernetische Modell der Rückkopplung sorgt eben dafür, dass auch unter solchen widrigen Umständen grundsätzlich der Prozess effektiv zum Ziel geführt werden kann. Ich habe hier zwei Terminologien auf dieser Grafik. Das eine ist sozusagen eher das, was an unserem Verständnis von Schifffahrt sich anschließt, und das andere ist die kybernetische Terminologie. Wir haben also auf der einen Seite eine Führungsgröße, und die Führungsgröße, bei uns hier der Kapitän, die legt den Sollwert fest, bei uns also das Fahrtziel. Es gibt dann einen Regler, das ist hier der Lotse, der auf einen Stellwert wirkt, das ist bei uns hier die Fahrtroute. Es gibt dann ein Stellglied, dass die Regelgröße, hier also das Schiff, entsprechend in Bezug auf sein Verhalten steuert. Das Stellglied nimmt also Einfluss auf eine sogenannte Stellgröße. Diese Stellgröße ist eben die Größe an der Regelgröße, die Größe, die dafür sorgt, dass diese Regelgröße das Schiff einem bestimmten Prozess unterworfen wird. Es gibt dann einen Messfühler, der bestimmt, was der tatsächliche Wert der Stellgröße ist. Das heißt, wo sich die Regelgröße tatsächlich befindet zu einem bestimmten Zeitpunkt, welche Stellgröße sie aufweist. Das ist hier die Positionsbestimmung. Und das wird dann rückgemeldet an den Regler, der daraufhin dann Modifikationen Stellwert vornimmt und so weiter und so fort. Das ist diese Terminologie ist nicht wichtig für uns, müssen Sie sich nicht merken, aber das ist halt die Originalterminologie aus dem kybernetischen Regelkreismodell. Wir können uns das auch an einem anderen Beispiel, wie etwa einem Thermostaten, deutlich machen. Der Sollwert wäre eine bestimmte Temperatur, Zimmertemperatur, die erreicht werden soll. Es gibt nun eben einen Thermostaten, den ich entsprechend einstelle und der sorgt dann dafür, dass die Heizung in Gang gesetzt wird, wenn der Sollwert oberhalb des Istwertes liegt. Sagen wir also, der Istwert im Zimmer läge bei 23 Grad, der Sollwert bei 25 Grad, dann sorgt der Regler dafür, er wirkt auf einen Stellwert, der Stellwert wird wiederum von einem Stellglied dann auf die Stellgröße übertragen. In diesem konkreten Falle würde das also heißen, der Brenner des Heizkessels wird angeworfen, also es wird ein Ventil geöffnet und ein Funke gezündet, damit der Brenner angeworfen wird, dann wird im Kessel Wasser erhitzt. Das wäre das Wasser, was dann in die Heizkörper gepumpt wird, die Regelgröße. Das Wasser wird auf Temperatur gebracht. Und dann wird wiederum gemessen, wie sich die Temperatur bei steigender Wassertemperatur im Zimmer, also die Raumtemperatur, verändert. Und wenn sie dann den Sollwert erreicht hat, wenn der Istwert also dem Sollwert entspricht, dann wird der Brenner wieder abgestellt. In der nächsten Runde sinkt dann langsam die Temperatur, die Zimmertemperatur wieder unter den Sollwert. Damit wird der Regler wieder eingestellt und so weiter und so fort. Durchläuft es wieder seinen Prozess. So, das ist zunächst mal das Regelkreismodell, noch nicht des Lernens, sondern überhaupt. Und damit sind wir mit der Schiffsfahrt auch schon zu Ende. Jetzt geht's zum Lernen. Jetzt wird das Ganze, dieses Modell übertragen auf den Lernprozess. Es gab in den späten 50er, 60er Jahren eine Entwicklung in der Didaktik, in der unter anderem ein didaktisches Modell entwickelt wurde, nämlich die kybernetische Didaktik, die sich hieran orientiert hat und die versucht hat, das Regelkreismodell, das kybernetische Regelkreismodell auf den Lernprozess anzuwenden. Das leuchtet zunächst mal, denke ich, ziemlich gut ein. Es gibt einen Sollwert, das ist das Lehrziel. Es gibt einen Regler, das ist der Unterrichtsplaner, der daraus oder dafür eine Lehrstrategie entwickelt. Diese Lehrstrategie soll nun von Lehrern und unter Einsatz von Medien umgesetzt werden. Und indem Lehrer unter Einsatz von Medien dies tun, machen sie Unterricht. Und Unterricht ist sozusagen verstanden hier als Lernsteuerung. Das heißt, indem sie Unterricht machen, steuern sie das Lernverhalten von Lernenden. Die Lernenden sind hier also die Regelgröße. Nun wissen wir alle, dass das, was Lehrer ihren Schülern beizubringen versuchen, nicht unbedingt das ist, was Schüler dann auch tatsächlich lernen. Also wir haben es auch hier damit zu tun, dass der tatsächliche Lernprozess vom intendierten Lernprozess abweichen kann. Um das festzustellen, gibt es dann eben die Lernkontrolle, die feststellt, was tatsächlich gelernt worden ist, die den Lernstand erhebt und dann das Ergebnis dieser entsprechenden Messung rückmeldet an den Regler, also an den Unterrichtsplaner, der von daher dann eine neue Lehrstrategie entwickelt. Das ist jetzt hier aufgeschlüsselt auf unterschiedliche Instanzen. In der Schule haben wir es meistens damit zu tun, dass der Regler, also der Unterrichtsplaner und das Stellglied, also der Lehrer und der Medien einsetzt, dieselbe Person sind. Also der Lehrer vollstreckt nicht nur die Lernstrategie, die jemand anders für ihn entwickelt hat, sondern er entwickelt seine eigene Lernstrategie. Grundsätzlich aber ließe sich das auch trennen und es gibt Konstellationen, in denen so etwas auch getrennt wird. Aber in der Schule, so wie wir sie kennen, sind diese Instanzen nicht getrennt, sondern fallen in eine Person. Aber es sind zwei unterschiedliche Funktionen und auch die Lernkontrolle wird in aller Regel vom Lehrer übernommen, wenn es sich nicht um zentrale Lernstandserhebungen handelt, die dann von zentralen Instanzen durchgeführt werden. Auch das kennen wir ja in zunehmendem Maße. So, soweit lässt sich wohl das Regelkreismodell relativ problemlos auf den Lernprozess übertragen und scheint, also auf den Lehr-Lernprozess übertragen und scheint von daher eigentlich ziemlich plausibel. Jetzt gibt es zum einen ja hier dieses Lehrziel, den Sollwert, und die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Das hatte ich in der Grafik eben hier noch ausgelassen. Die Stelle, die vorhin der Kapitän eingenommen hat, war offen geblieben. Jetzt könnten wir sagen, naja gut, das Lernziel stellt eigentlich doch meistens auch, oder das Lehrziel stellt ja meistens eigentlich auch der Lehrer fest oder setzt der Lehrer. Aber dabei ist er nicht ganz frei. In unserem staatlichen Bildungswesen ist es so, dass der Lehrer nicht einfach selbst frei bestimmen kann, was im Unterricht gelernt werden soll und wozu das Lernen führen soll, sondern er muss sich an Vorgaben halten, die von staatlichen Instanzen stammen. Wir haben also hier rechts symbolisiert eine große übergeordnete zentrale Instanz, die dafür zuständig ist, die Lehrziele zu bestimmen. Das kann auf Kultusministerebene geschehen, dass dort Lehrpläne eben entwickelt werden. So ist das in Deutschland in der Regel. In anderen Ländern ist das auf zentraler staatlicher Ebene. Aber es gibt natürlich auch pädagogische Einrichtungen, auch Schulen, die diesen Regularien nicht unterworfen sind, die diesen Vorgaben nicht unterworfen sind, private Schulen, möglicherweise Universitäten, die also die Möglichkeit haben, die Lehrzielbestimmung relativ autonom vorzunehmen, sodass das also mit der Führungsgröße hier nicht so ganz eindeutig ist. Das kann unterschiedlich ausfallen. Zum anderen gibt es die Frage, wenn man jetzt das Modell von eben überträgt, was denn hier jetzt eigentlich als Störgröße wirkt. In der Darstellung hier, die ich Ihnen hier jetzt gerade zeige, ist im gewissen Sinne das Kind selbst als Störgröße eingesetzt worden. Das mutet vielleicht jetzt erstmal merkwürdig an. Also als Störgröße würde man ja vielleicht verstehen, dass die Kinder etwa abgelenkt werden, im Unterricht abgelenkt werden. Beispielsweise dadurch, dass draußen gerade eine Baustelle im Betrieb ist, die ja so Krach macht, wodurch die Kinder nicht richtig zuhören können. Oder es kann sein, dass ein Kind krank ist und am Unterricht nicht teilnehmen kann. Oder dass ein Kind behindert ist in irgendeiner Weise und aus dem Grunde dem Unterrichtsverlauf nicht richtig folgen kann, jedenfalls nicht so, wie es intendiert ist, folgen kann. Wir können uns auch vorstellen, dass das Kind eine ganze Menge anderer Einflüsse noch ausgesetzt ist, was ja immer ein Problem für die Schule oder überhaupt für die Pädagogen ist, dass Kinder eben noch so vielen sogenannten heimlichen Erziehern ausgesetzt sind, also nicht nur denen, die als Erzieher auch öffentlich sozusagen und formell auftreten, sondern gibt es eben noch diese vielen heimlichen Erzieher, womit ja schon so angesprochen ist, eigentlich von Rechts wegen dürften die eigentlich gar nicht miterziehen, aber sie tun's. Und damit muss sich eben jetzt die Pädagogik bzw. die Schule rumschlagen, dass die Kinder eben auch noch alles Mögliche woanders lernen, außerhalb der Schule. Das Elternhaus ist vielleicht eines, was problematisch ist. Die Peer Group ist problematisch. Die Medien sind problematisch. Also überall lauern sozusagen Störgrößen. Und die Schule hat von daher ein großes Problem, eben das tatsächlich auch zu erzielen, was sie sich vorgenommen hat. Und Sie kennen das vielleicht auch, dass da viel Klage ist unter Pädagogen, Lehrern und in Schulen bezüglich dieser externen Störgrößen der heimlichen Erzieher und so weiter. Das ist alles richtig so und das spielt alles seine Rolle. Aber nach diesem Modell gibt es eben noch eine andere ganz wesentliche Störgröße und das ist, wenn man so will, der Eigensinn des Kindes. Völlig unabhängig davon, dass noch andere ihren Einfluss auf das Kind ausüben, ist ein Kind nun mal ein Wesen, das seine eigene Spontaneität hat, seinen eigenen Willen entwickelt, eigene Motive hat und von daher sich nicht so ohne weiteres den Einflüssen, egal von woher sie kommen, ob aus der Schule, von Eltern, von Medien oder sonst woher, einfach blind nur unterwirft. Kinder haben ihren eigenen Kopf. Sie bringen sehr, sehr viel Eigenes mit, was sie in irgendeiner Weise verarbeitet haben. Und dies sind nie einfach nur die Wirkungen, die schlichten Wirkungen anderer Faktoren. Also selbst wenn sie viel Fernsehen gucken zu Hause, bringen sie nicht einfach nur eine Wirkung des Fernsehens mit, sondern sie bringen auch ihre Art der Verarbeitung dieser Fernseherfahrungen mit. Sie bringen ihre Art der Verarbeitung dessen mit, was ihre Eltern ihnen versuchen zu vermitteln, beizubringen. Sie bringen ihre Art der Verarbeitung dessen mit, was sie in der Peer Group erfahren, mit Gleichaltrigen und so weiter und so fort. Das heißt, der eigene Kopf des Kindes ist eigentlich eine ganz, ganz wesentliche Störgröße in einem so verstandenen Lehr-Lern-Prozess, als kybernetisch in sich rückgekoppelten Prozess verstanden, in dem das Lehrziel eben nicht vom Kind bestimmt wird, sondern über das Kind sozusagen verhängt wird. So wie das Schiff sich nicht selber die Fahrtroute gibt, sondern der Kapitän dem Schiff die Fahrtroute vorschreibt. Also, wenn wir das Regelkreismodell des Lernens auf das Regelkreismodell auf das Lernen anwenden, dann entstehen schon bestimmte Probleme aus dieser Übertragung des Modells. Kinder lernen nicht nur anfangs noch gerne, später nicht mehr so gerne, sondern sie spielen eben zum Beispiel auch gerne. Ja? Und am Morgen hat es vielleicht Streit gegeben, bevor es in die Schule gekommen ist, mit der Mama, die es doch eigentlich so gern hat. Und das beschäftigt das Kind, wenn es in der Schule ist. Außerdem hat es gerade vielleicht ein neues Auto, Spielzeug bekommen und was da gerade im Unterricht passiert ist, nun gegenüber der Tatsache, dass es dieses neue Auto noch nicht so richtig ausprobieren konnte und so weiter, eigentlich doch relativ unerheblich und eigentlich nicht so furchtbar lebenswichtig. Lebenswichtig ist eigentlich was ganz anderes. Also alles das stört den Unterricht und dieses Modell ist eben nicht geeignet, so etwas anders als Störgröße überhaupt zu verstehen. Das heißt, dieses Modell nötigt uns zu einer ganz bestimmten Sicht auf den Zusammenhang von Lehren und Lernen. Und das ist aus pädagogischer Sicht eine durchaus problematische Perspektive, die uns das aufnötigt. Es entsteht eine ganz bestimmte Struktur des Lehr-Lern-Prozesses, die sich von dem, was Bildung heißt, wenn wir uns zurückerinnern, wie ich vorhin Bildung bestimmt habe, eigentlich sehr weit entfernt. Es beschreibt einen Lernprozess ohne Zweifel. Anpassung an äußere Verhaltensanforderungen. Ob die gelingt, ist die zweite Frage, aber die Intention geht auf ein so verstandenes Lernen, Anpassung an äußere Verhaltensanforderungen und ein so verstandenes Lernen soll optimiert werden durch dieses Modell. Aber Bildung als Entwicklung aus eigenem Sinn, und dazu gehört ja nun auch der eigene Kopf, die eigene Verarbeitung, die eigenen Motive zu lernen oder nicht zu lernen, die eigenen Präferenzen, alles dies kann hier in diesem Modell nicht als in einem positiven Sinne lernwirksam aufgenommen werden, sondern eigentlich nur immer durch den Filter betrachtet, wie weit es den Intentionen, die der Lehrer im Unterricht verfolgt, entspricht oder nicht entspricht. Es gibt natürlich auch Motive des Kindes, die man positiv aufgreifen kann. Also wenn das Kind an bestimmten Themen ein Interesse hat, die nun gerade auch auf dem Lehrplan stehen, prima, dann kann man sich das zugute machen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass eine grundsätzliche Bereitschaft da ist und dass das grundsätzlich so gedacht wird, dass die Planung des Lernprozesses sich daran zu orientieren hat, sondern nur, soweit es einen positiven Ansatzpunkt bietet. Das heißt nicht, es werden nicht grundsätzlich Interessen und Bedürfnisse des Kindes aufgenommen, sondern nur die Interessen und Bedürfnisse des Kindes, die passen. Und die anderen Interessen und Bedürfnisse des Kindes werden nach Möglichkeit ausgeblendet als Störgrößen, weil sie das Kind dazu bewegen könnten, sich anderen Dingen zuzuwenden und mit anderen Dingen zu beschäftigen, als den Dingen, die vorgesehen sind im Unterricht. Jetzt würde ich schon sagen, dass dies durchaus eine realistische Beschreibung von Schulrealität ist. Ich habe gesagt, es ist nicht ein Modell, mit dem wir das, was pädagogisch unter Bildung verstanden wird, wirklich beschreiben können, adäquat beschreiben können. Aber ich denke schon, dass es ziemlich gut beschreibt, was in Schulen tatsächlich passiert. Mit Ausnahmen, vermute ich. Aber wenn ich mal an meine eigene Schulzeit denke, würde ich sagen, so hat die Schule funktioniert, die ich besucht habe. Wie gehen jetzt Kinder sozusagen damit um oder wie können Kinder damit umgehen? Nach diesem Modell wäre es ideal, wenn man die Störgrößen sozusagen vollständig eliminieren könnte. Die Störgrößen vollständig eliminieren würde heißen, dass das Kind einen Lernprozess durchläuft, in dem es nicht nur sich anpasst an die Anforderungen, die im Lehrziel formuliert sind, sondern dass es sich auch in dem Sinne anpasst an die Struktur dieses Regelkreismodells, dass es sozusagen nichts anderes mehr kennt als diese Aufgabe des sich Anpassens an die äußeren Anforderungen. Es muss sozusagen an sich selbst und in sich selbst bestimmte Dinge ausblenden, die in der Schule keinen Ort haben, die in der Schule nicht anerkannt sind, die in der Schule keinen Wert haben, sondern im Gegenteil, die in der Schule nur stören. Das heißt, dieser Lernprozess ist sozusagen ein doppelbödiger Lernprozess. Zum einen lernt das Kind das, was der Lehrer ihm im Unterricht beibringt. Zum zweiten lernt es aber eben auch Schüler zu sein. Schüler zu sein, das heißt, sich in einem solchen Regelkreismodell adäquat zu verhalten. In der pädagogischen Diskussion sind diese zwei Ebenen bekannt geworden als Unterscheidung zwischen dem offiziellen Lehrplan, das ist das, wonach der Lehrer seinen Unterricht macht, und dem heimlichen Lehrplan. Und der heimliche Lehrplan ist der Lehrplan, der in der Struktur des Ganzen steckt. Der ist nirgendwo aufgeschrieben. Es gibt keine Richtlinien, in denen steht, Kinder sollen sich zu Schülern entwickeln. Sie sollen sich an Schulstrukturen anpassen. Sie sollen möglichst all das in sich ausblenden, was in der Schule nicht nachgefragt ist. All das steht nirgendwo geschrieben. Geschrieben stehen ganz andere, viel schönere Dinge. Das Kind soll zu kritischem Vernunftgebrauch befähigt werden. Es soll selbstständig werden und so weiter und so fort. Das sind die offiziellen Lernziele, die dann umgesetzt werden in eine bestimmte Lehrstrategie. Aber das Kind soll eben auf seinem Weg zur Selbstständigkeit sich dieser Lehrstrategie unterwerfen. Das ist die paradoxe Formulierung von Selbstständigkeitszielen in einer Institution, die sich nach diesem Modell versteht. Ich kann also ein braver Schüler werden. Das wäre sozusagen die untergründige Lernebene. Oder ich kann versuchen, sozusagen das zu unterlaufen, Strategien zu entwickeln und Schüler tun das, Strategien zu entwickeln, dieses Geschehen sozusagen zu unterlaufen, sich dem zu entziehen, sozusagen eine Hinterbühne einzurichten in der Schule, die vom Lehrer oft gar nicht gesehen wird, auf der man dann ganz anderen Dingen nachgeht, ganz anderen Interessen nachgeht. Diese Hinterbühne kann im Unterricht selber präsent sein. Sie kann unterm Tisch stattfinden, sie kann aber auch im Hinterstübchen des Kopfes stattfinden. Was man sieht, ist ein interessiertes Gesicht. Ab und zu wird mal genickt und so weiter, um zu demonstrieren, dass man dem Unterricht folgt, interessiert folgt und dass man versteht, wovon die Rede ist. Und dahinter, hinter dieser Fassade, geht was ganz anderes vor sich. Es gibt schöne Beschreibungen davon, von den Wirkungen des heimlichen Lehrplans und davon, wie Schüler und Schülerinnen mit dem heimlichen Lehrplan umgehen. Das, was vorne ist, ist die Vorderbühne, das, was man sieht, die Fassade, das ist das Lernen Sie sozusagen durch den heimlichen Lehrplan, dass man solche Fassaden errichtet, dass man auf der Vorderbühne ein ganz bestimmtes Spiel spielt, nämlich das Spiel, dass das Publikum, sprich in diesem Falle der Lehrer, mit Applaus bedenkt. Und auf der Hinterbühne passiert sozusagen das eigentlich Lebenswichtige. Aus Sicht der Schüler, ne? Nicht aus Sicht der Lehrer, aus Sicht der Schüler das eigentlich Lebenswichtige. Und dadurch, dass Lehrer diese Hinterbühne nicht sehen und sich nur auf die Vorderbühne konzentrieren, können sie natürlich auch keine Vermittlung anregen zwischen dem, was vorne und zwischen dem, was hinten geschieht, was ja eigentlich wünschenswert wäre. Denn das, was vorne geschieht, ist ja nicht nur eine Laune des Lehrers, der irgendwie meint, ach, ich fände das schön, wenn die meine Schüler, oder ich fände das wichtig, dass meine Schüler das und das lernen. Und Schüler denken halt ganz anders darüber. Sondern der Lehrer steht ja da stellvertretend für die Gesellschaft, die ihre Instanzen hat, um das zu bestimmen, was denn für diese Gesellschaft wichtig sei zu lernen. Und was darüber vermittelt, natürlich auch wichtig ist für die Individuen zu lernen, wenn sie denn in diese Gesellschaft integriert werden wollen. Insofern wäre eine bloße Dominanz der Hinterbühne wahrscheinlich auch für die Akteure auf der Hinterbühne, sprich für die Schüler und Schülerinnen, nicht wirklich von Vorteil, was ihre Lebensperspektive betrifft. Auf der anderen Seite ist das bloße Agieren auf der Vorderbühne bedeutet Anpassung und Unterwerfung und ein Ausschalten der eigenen Motive und Antriebe. Eine Verbindung zwischen beidem wäre irgendwie nicht schlecht. Aber dieses Modell sieht dies so nicht vor. Und unsere Schulrealität tut sich damit, denke ich, auch schwer. Und eben weil sie sich damit schwer tut, deswegen stimmt dieses Modell ja auch so gut mit unserer Schulrealität überein. Was muss ich machen? Okay. Normalerweise, naja, gut. Jetzt habe ich das Ganze nochmal schematisiert dargestellt, um das nochmal so in einem übersichtlichen Strukturschema zu haben. Wir haben die Führungsgröße, den Lehrplan, wir haben den Sollwert, das Lehrziel, wir haben den Regler, den Unterrichtsplaner, der eine Lehrstrategie entwickelt, Stellwert. Diese Lehrstrategie wird umgesetzt vom Stellglied. Sie wirkt wiederum, das Stellglied wirkt auf die Stellgröße. Der Lehrer macht Unterricht. Lernende nehmen am Unterricht teil, lernen dabei mehr oder weniger viel oder wenig. Das ist die Vorderbühne. Und dann wird alles, das geschieht weiterhin auf der Vorderbühne, dann wird kontrolliert, wie der Lernerfolg war. Und dann wird eventuell der Unterricht modifiziert. So, und diese Modifikationen sind eben notwendig, weil hier Störgrößen wirken, innere und äußere Welt, Hinterbühne, die wirkt hier als Störgröße. Das war nochmal kurz zusammengefasst, das Regelkreismodell des Lernens. Wenn wir, und so war es in der kybernetischen Didaktik damals gedacht, wenn wir die Lehr-Lern-Situation in diesem Modell abbilden wollen. Jetzt gibt es neuere Entwicklungen, die ebenfalls dieses kybernetische Regelkreismodell aufnehmen und gebrauchen, aber auf eine andere Konstellation anwenden. Und in dem Zusammenhang kommt eben der Begriff der Selbstregulation auf und gewinnt zunehmend Konjunktur, insbesondere in lernpsychologischen Theorien. Hier wird jetzt das System, das diesen Prozess durchläuft, nicht mehr in verschiedene Instanzen aufgeschlüsselt, die auf verschiedene Personen verteilt sind. Wir hatten vorhin im Wesentlichen zwei Personen, wir hatten mehr Instanzen, aber im Wesentlichen zwei Personen oder Personenkategorien, nämlich den Lehrer und den Schüler, den Lehrenden und den Lernenden. Und die Problematik, die ich angesprochen hatte vorhin, warum die Übertragung des Regelkreismodells auf Lehr-Lern-Situationen pädagogisch fragwürdig ist, die hatte eben damit zu tun, dass hier diese Polarität von Lehrenden und Lernenden mit eingebaut war. Wie gesagt, so war das auch in der kybernetischen Didaktik damals gemeint. Was sich jetzt neuerdings eben da geändert hat, ist, dass dieses Modell auf ein System angewandt wird, das nur aus einer Person besteht, nämlich aus dem Lernenden. Der Lernende selbst soll jetzt das System sein, das in dieser Weise in sich rückgekoppelt ist. Wir haben also nicht mehr ein System bestehend aus Lehrenden und Lernenden, sondern wir haben jetzt nur noch ein System bestehend aus Lernenden. Das heißt, der Lernende, der seinen eigenen Lernprozess reguliert, insofern müsste es hier heißen, selbstreguliertes Lernsystem. Es dürfte eigentlich nicht mehr heißen, selbstreguliertes Lehr-Lernsystem, sondern selbstreguliertes Lernsystem. Auf den folgenden Folien ist das dann auch entsprechend geändert. In einem solchen System setzt der Lernende selbst sich möglicherweise sein Lehrziel, das ist noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Nehmen wir mal an, es würde ihm nicht zugestanden, sich das Lernziel selbst zu setzen, sondern das Lernziel wäre vorgegeben. Nehmen wir also mal an, solche selbstregulierten Lernprozesse würden in der Schule stattfinden und die Schule bliebe weiterhin der Führungsgröße des Lehrplans unterworfen. Dann würde aber die Umsetzung des vorgegebenen Lehrziels, jetzt an den Lernenden gerichtet, du sollst die und die Kompetenz erwerben. Die würde jetzt vom Lernenden selbst in eine Strategie umgesetzt, in eine Lernstrategie umgesetzt, die er selbst bestimmt. Er selbst würde auf sich bezogen diese Strategie dann entsprechend umsetzen in sein Lernverhalten. Er würde dann auch sich selbst überprüfen im Hinblick darauf, ob er das gelernt hat, was er lernen wollte, und würde eventuell seine Lernstrategie dann verändern. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert, weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sich gar nicht auf diese Folie bezieht, sondern auf die folgende Folie bezieht. Ich war ja schon gerade irritiert, weil da oben noch steht, selbstreguliertes Lehr-Lern-System. Diese Folie hier ist sozusagen eine Zwischenfolie, die den Übergang vom Lehr-Lern-System zu einem selbstregulierten Lernsystem sozusagen einleitet. Ich überschlage jetzt einfach mal, weil ich das jetzt schon vorweggenommen habe, was auf der folgenden Folie dargestellt wird. Diese Folie hier, gehe also direkt zu der nächsten, in der eben ein selbstreguliertes Lernsystem dargestellt werden soll. Es gibt eine Eigenplanung des Lernprozesses. Es gibt sozusagen eine Eigendidaktik in dem Sinne, dass man sich selbst etwas versucht beizubringen, also autodidaktisch sich etwas aneignet. Man ist sozusagen sein eigener Lehrer und sein eigener Schüler in einer Person. Die Kontrolle des Lernerfolgs ist in diesem Falle eine Selbstkontrolle. Und jetzt ist die Frage nach dem Lernziel, wo das Lernziel denn herkommt bei einem selbstregulierten Lernsystem. Konsequenterweise müsste es eigentlich also von den Lernenden selbst auch bestimmt werden. In der Diskussion um selbstregulierte Lernprozesse wird das nicht immer in der Konsequenz auch tatsächlich durchgehalten, dass also auch die Lernzielbestimmung, also die Setzung des Sollwertes von den Lernenden selbst vorgenommen wird. Selbstreguliertes Lernen wird unter anderem eben auch für Schulen, die eben weiterhin der Führungsgröße des Lehrplans unterworfen sind, vorgeschlagen. In solchen Fällen wäre also die Selbstregulation eine, die sich auf die Umsetzung eines vorgegebenen Lehrziels richten würde. Aber denkbar ist natürlich auch grundsätzlich, vielleicht nicht innerhalb der Schule, aber grundsätzlich, dass sich Lernende auch selbst eben ein Lernziel setzen, das sie dann verfolgen. Innerhalb von Institutionen wahrscheinlich eher schwierig vorstellbar. Wenn ich nun also in dieser Konsequenz mir dieses Modell angucke, dass der Lehrplan nicht mehr maßgeblich ist oder überhaupt irgendeine äußere Instanz nicht mehr maßgeblich ist für die Setzung des Lehrziels. Wenn also die Lernenden sich ihr eigenes Lernziel setzen, dann wandert auch die Führungsgröße sozusagen von außen nach innen, in das System selbst hinein. Wenn wir das auf das Schiffssteuerungsmodell übertragen, würde das bedeuten, und so ist es ja auch in der Regel, dass der Kapitän an Bord ist, dass er Teil des Systems ist und insofern dann das System eine tatsächlich in sich geschlossene, ein in dem Sinne in sich geschlossenes System ist, dass es sich auch seine eigenen Ziele selbst setzt. Nun wissen wir, dass auch der Kapitän, wenn er an Bord ist, natürlich nicht völlig frei ist in der Fahrtzielbestimmung, sondern meistens gehört das Schiff ja irgendeiner Reederei und das Ganze, die Schifffahrerei steht in einem größeren Zusammenhang, der von der Reederei bestimmt wird und der Kapitän hat insofern dann auch nur, selbst wenn er das Fahrziel vorgibt, im Rahmen einer übergeordneten Strategie zu handeln. Wir könnten uns aber nun vorstellen, dass der Kapitän der Eigner des Schiffes ist, dass die gesamte Reederei sozusagen noch mit an Bord ist in Gestalt des Kapitäns. Er ist gleichzeitig der Reeder und dann hätten wir sozusagen das tatsächlich in sich vollständig geschlossene System Schiff, das permanent selbst über seine Ziele bestimmt und keinerlei äußere Instanz mehr dafür in Anspruch nimmt. So wäre es eben auch bei einem selbstregulierten Lernsystem. Das Lernziel ist Teil, also die Instanz, die das Lernziel bestimmt, die den Sollwert bestimmt, ist Teil des Systems selbst. Das wäre also so etwas wie ein eigener innerer Antrieb des Lernenden zum Lernen. Wenn wir uns so etwas jetzt vorstellen, ein solches selbstreguliertes Lernsystem in einer Institution, in der eben nun auch Lehrer existieren, die nach einem Lehrplan handeln, dann geschieht eine interessante Positionsverschiebung in dem Modell. Das, was vorhin noch in der Darstellung die Führungsgröße war, der Lehrplan, das wird jetzt zu einer äußeren Instanz, die insofern die Führungsgröße Teil des Systems selbst geworden ist, also einen eigenen Antrieb das System einen eigenen Antrieb aufweist, dem Modell gemäß, der Logik dieses Modells gemäß, zu einer Störgröße wird. Wir müssen jetzt sozusagen die Binnensicht des Lernsystems, sprich des Schülers, einnehmen. Eines Schülers, der nicht mehr Schüler ist, sondern schlicht und einfach Lernender ist, der selbst lernen will, sich seine eigenen Lernziele setzt und von daher dann auch seine Strategien des Lernens entwickelt und auch sich selbst darin kontrolliert. Eine solche Sicht auf den Lernenden wird in moderner Theorie tatsächlich eingenommen. Und zwar nicht nur auf Lernende außerhalb von Schulen und anderen Bildungsinstitutionen, sondern generell. Lernende werden generell in systemtheoretischer Sicht, das wäre jetzt die Benennung dieser modernen Theorie, auf die ich Bezug nehme, die also im gewissen Sinne eine Weiterentwicklung der kybernetischen Theorie, auf die ich vorhin Bezug genommen habe, darstellt. Die Weiterentwicklung dieses Modells besteht also darin, dass jeder Lernende selbst als ein solches in sich geschlossenes System verstanden wird. Und alle Instanzen, die vorhin verteilt waren, innerhalb des Systems verteilt waren auf verschiedene Personen, aber wo es dann eben auch noch Instanzen außerhalb gab, eben insbesondere die Führungsgröße, sind jetzt Teile dieses in sich geschlossenen Systems. Und für einen solchen so betrachteten Lernenden stellt die gesamte restliche Welt eigentlich nur noch Störgröße dar. Es wird nicht als Störgröße unbedingt bezeichnet. Es wird als Umwelt bezeichnet. Luhmann bezeichnet in seiner Systemtheorie all dies, was außen ist, aus Systemsicht gesehen außen ist, als Umwelt. Was nicht Teil des Systems selbst ist, ist Umwelt. Und zwischen der Umwelt und dem System kann es aber nur eine Beziehung geben, die eben derart ist, wie in dem kybernetischen Regelkreismodell ist, die Beziehung zwischen dem zu regulierenden System und den Störgrößen. Das heißt, die Vorgaben des Lehrplans, die vom Lehrer dann im Unterricht umgesetzt werden, wirken natürlich in irgendeiner Weise auf den Schüler ein. Der Schüler, der aber seine eigene Navigation sozusagen an Bord hat, der also seine eigene Didaktik realisiert, seine Autodidaktik realisiert, sprich sein eigenes Lernverhalten reguliert, reagiert darauf, so wie er auf Störgrößen reagiert, das heißt, er versucht, sein Ziel weiter zu verfolgen, unter Berücksichtigung dessen, dass da von außen eben Wirkungen auf Störfaktoren auf sein eigenes Verhalten einwirken, sprich der Lehrer unterrichtet. Ja, das ist ein solches Einwirken einer Störgröße auf den internen Regulierungsprozess, dass er versuchen muss, seinen eigenen Regulierungsprozess so auszugestalten, so zu modifizieren, dass er dennoch ans Ziel gelangt. Sprich, ich hatte vorhin das Beispiel genannt, mit der Anpassung an den heimlichen Lehrplan. Man tut so, als ob. Und hinter diesem, was man da so tut, als ob, hinter dieser Fassade, verfolgt man weiter seine eigentlichen Intentionen. Das heißt, der Lehrer stört den Schüler in seinem eigenen Systemprozess. Und der Schüler entwickelt Verhaltensweisen, damit diese Störung abgewiesen werden kann und er dennoch seine Ziele, seine eigentlichen Ziele, seine eigentlichen Motive weiter realisieren kann und verfolgen kann. Zwischen der Außenwelt und der Systeminnenwelt Gibt es in dem, also nicht in einem pädagogischen Sinne, in irgendeiner Weise eine Vermittlung, eine Verständigung, dass sie sozusagen sich über ein gemeinsames, neues verständigen, in dem beides sozusagen zu seinem Recht kommt, in dem die gesellschaftlich gesetzten Ziele zu ihrem Recht kommen, genauso wie die individuell verfolgten Ziele zu ihrem Recht kommen, sondern es bleibt dabei, das System, das Lernsystem kann überhaupt nur seine eigenen Ziele verfolgen. Es ist zu gar nichts anderem in der Lage nach dieser Theorie und es muss nur einen Weg finden, diese Ziele so zu verfolgen, dass es im gewissen Sinne sozusagen mit der störenden Umwelt in Frieden lebt. Dass also die störende Umwelt es nicht so beeinträchtigt in der Verfolgung seiner Ziele, dass es dabei scheitern muss. Die Einwirkung der äußeren Faktoren wird in dieser Theorie auch als Perturbation bezeichnet. Darin steckt schon was von diesem Störenden durchaus drin. Perturbation, das sind sozusagen Aufregungen, Verwirrungen, die erzeugt werden. Störungen, die entstehen, auf die geantwortet werden muss. Und auf die eben so geantwortet werden muss, dass die Umwelt sozusagen Ruhe gibt oder auf eine Weise sich verhält, dass sie mit der Verfolgung der eigenen Ziele kompatibel ist. Wenn das gelingt, dann besteht oder dann wird zwischen dem, was außen geschieht, und das sind ja auch lauter Systeme, die da draußen wirken. Der Lehrer ist ja auch ein System, genauso wie der Schüler ein System ist. Er ist halt ein Lehrsystem, der Schüler ist ein Lernsystem. Diese Systeme wirken aufeinander ein. Für den Lehrer gilt übrigens das Gleiche nach dieser Theorie wie für den Schüler. Auch für den Lehrer ist der Schüler im Prinzip eigentlich eine Störgröße. Das passt so ein bisschen zusammen mit dem, was wir vorhin hatten, wo ich gesagt habe, der eigene Kopf des Kindes stört eigentlich nach dieser Strategie, weil da das Systemverhalten ja sehr, sehr stark als vom Lehrer bestimmt gesehen wird. Und aus der Sicht des Lehrers ist halt das Kind eine Störgröße, dass er soweit als Störgröße neutralisieren muss, dass er seine Ziele, das sind die Ziele des Lehrers, beispielsweise einen bestimmten Notendurchschnitt in der Schule zu erreichen, den man dann eben als Erfolg des eigenen Handelns irgendwo ausweisen kann, dass dies also funktioniert. Und wenn dies so funktioniert, dass Schüler einen Weg gefunden haben, mit ihrer störenden Umwelt klarzukommen, und wenn auch beispielsweise Lehrer als Lehrsysteme einen Weg gefunden haben, mit der sie störenden Umwelt klarzukommen, sprich, wenn Schüler und Lehrer einen Weg gefunden haben, miteinander klarzukommen, dann spricht die Theorie von struktureller Kopplung zwischen diesen beiden Systemen. Die strukturelle Kopplung zwischen beiden Systemen bedeutet, dass beide einen gangbaren Weg gefunden haben, ihre Ziele weiter zu verfolgen und mit der Umwelt klarzukommen. Deswegen spricht die Systemtheorie da auch von Viabilität. Viabilität heißt Gangbarkeit. Wenn man das hier auf diese Situation bezieht, dann hätten wir hier, weiß nicht, 12 Systeme im Raum. Jedes dieser Systeme ist in sich geschlossen. Wir nehmen natürlich wahr, was um uns herum passiert. Wir haben in uns selbst jeweils einen bestimmten Regulierungsmechanismus dieses Systems, dieses Systems, das wir selbst sind, sozusagen. Worin das besteht, je nachdem, welche Rolle wir gerade einnehmen, durchaus was Unterschiedliches sein kann. Hier wären Sie als Systemstudent oder Studentin sozusagen präsent. Ich als Systemhochschullehrer. Wenn ich zu Hause bin, bin ich ein anderes System. Dann bin ich das System Vater beispielsweise oder Ehemann und habe da mit anderen Systemen zu tun, System Ehefrau, System Kind und so weiter und so fort. Und zwischen diesen Systemen gibt es dann je spezifische Versuche, miteinander klarzukommen, also einen gangbaren Weg zu finden des Verhaltens, sodass man sein eigenes Ziel, sein Systemziel realisieren kann. Ich als Hochschullehrer habe natürlich bestimmte Ziele. Vielleicht wird meine Lehre evaluiert und dabei müsste ich bestimmte, sollte ich bestimmte Ergebnisse erzielen. Und von daher habe ich ein Interesse daran, dass Sie von mir was mitbekommen, beziehungsweise dass das, was ich tue, bei Ihnen ein Verhalten auslöst, das zu Ergebnissen führt, die wiederum für mich günstig sind. Die wiederum sozusagen mein Klarkommen mit dem System Universität bedeuten. Der problematische Punkt an diesem Modell ist aus meiner Sicht das, was ich jetzt nochmal hervorgehoben habe, als eine im ursprünglichen Modell externe Größe, die jetzt nach innen gewandert ist. Wenn ich das mir als externe Größe vorstelle, ist diese externe Größe gleichzeitig unabhängig vom System selbst. Das heißt, das Fahrziel, das Schiff soll dort und dort hinfahren, wird nicht in Abhängigkeit davon bestimmt, wo das Schiff sich gerade befindet oder welche Schwierigkeiten das Schiff auf dem Weg dorthin zu überwinden hat. Das ist dann Sache der Route, die entwickelt werden muss. Aber grundsätzlich geht es dann erstmal darum, dass also Ziele entwickelt werden, Ziele bestimmt werden, die unabhängig sind vom Systemverhalten. Natürlich stimmt das nicht ganz, wenn das Ziel überhaupt gar nicht erreichbar ist vom System, wenn also beispielsweise das Schiff gar nicht geeignet ist, um über den großen Ozean dahin zu fahren, wo es hinfahren soll, dann kann man diesem Schiff, diesem System einfach dieses Ziel nicht geben. So kann es uns auch in der Pädagogik gehen, dass wenn ein Kind, ein sechsjähriges Kind, die intellektuellen Fähigkeiten noch nicht hat, dass ich ihm, was weiß ich, Infinitesimalrechnung beibringe, dann ist es natürlich ein Ziel, das man ihm nicht setzen wird, klugerweise. Aber im Übrigen macht man die Frage, ob nun Infinitesimalrechnung gelehrt wird oder nicht gelehrt wird, nicht davon abhängig, ob die Kinder mehr oder weniger große Schwierigkeiten haben, dorthin zu gelangen. Manche brauchen eben dann länger, manche kommen gar nicht an. Das ergibt sich dann daraus, aber das Ziel wird aus anderen Gründen, wird von anderswoher bestimmt. Man braucht es gesellschaftlich, dass Kinder, Jugendliche sich dieses Wissen oder diese Fähigkeiten aneignen. Es gibt jedenfalls nach diesem ursprünglichen Modell keine Wirkung des Systemprozesses auf die Führungsgröße. Wenn jetzt aber die Führungsgröße ins System hineinwandert und Teil des Systems ist, dann ist auch klar, dass der Prozess des Systems auch auf die Führungsgröße wirkt. Die Führungsgröße ist eben nicht mehr extern. Die Führungsgröße wird selbst zum Teil dieses Prozesses, das heißt, sie verändert sich selbst in Abhängigkeit vom Prozessverlauf. Also, wenn wir an unsere eigenen Lernmotive denken, dann wissen wir das aus unserer eigenen Lebenserfahrung, dass mit dem Lernprozess selber sich Motive auch verändern. Es ist nicht einfach so, wie es in der Schule ist, da ist ein Lehrziel und das ist unverrückbar und da muss man irgendwie hinkommen, ob man will oder nicht, ob es schwierig ist oder nicht schwierig ist. Das kann man als Schüler gar nicht ändern, diese Vorgabe. Man muss sich irgendwie daran orientieren, so ist das gebaut, das System Schule. Aber wenn ich selbstreguliert lerne, dann ist das so nicht. Dann ist die Führungsgröße, sprich das Ziel, das ich mir setze, das, was ich will, was ich erreichen will, selber Teil des Veränderungsprozesses, den ich im Lernprozess durchlaufe. Das heißt, wenn ich mich entwickle im Lernprozess, dann entwickle ich mich eben auch als die Instanz dadurch, die beansprucht, das Ziel des Lernens zu setzen. Und damit wird nun allerdings dieses Modell sozusagen von innen her tendenziell aufgesprengt. Denn dieses System, also dieses Modell lebte ja davon, dass in einem so kybernetisch regulierten System, in einem so kybernetisch in sich rückgekoppelten System, ständig ein Abgleich zwischen Sollwert und Istwert stattfindet und die Verhaltensmodifikationen, die Änderungen der Strategien immer sich an der Differenz von Sollwert und Istwert orientieren. Wenn jetzt aber der Sollwert selber sozusagen in Bewegung gerät, dann erhebe ich möglicherweise Istwerte in Relation zu einem Sollwert, der gar keine Gültigkeit mehr hat. Das heißt, gemessen an einem vielleicht mal ursprünglich intendierten Ziel, habe ich dieses Ziel vielleicht nicht erreicht, weil mich inzwischen im Lernprozess die Dynamik meines eigenen Lernprozesses ganz woanders hingebracht hat. Meine Interessen haben sich auf einmal ganz anders wohin entwickelt. Und jetzt müsste ich nach dem Modell sozusagen mich sozusagen zurückorientieren, sozusagen auf den Weg zurückbringen, der wieder zu dem ursprünglichen Ziel mich führt. Nur dieses Ziel will ich gar nicht mehr verfolgen. Das heißt, mein Istwert steht in Relation zu einem sich ständig verändernden Sollwert. Und insofern er in Relation steht zu einem sich ständig verändernden Sollwert, gibt es eigentlich keine klare Strategie mehr, die sich daraus ableiten lässt. Denn in dem Moment, wo ich eine Strategie entwickelt habe, die diese Differenz aufheben soll, verändert sich genau durch diese Aufhebung der Differenz schon wieder die Instanz, die den Sollwert setzt und damit auch der Sollwert, den ich verfolge. Ich versuche mal systemimmanent sozusagen oder modellimmanent zu argumentieren. Das, was wir alle kennen aus Lebenserfahrung, wie sich tatsächlich durch unsere eigene Entwicklung unsere Sinnhorizonte permanent verändern. Also diese Festigkeit des Sollwertes als Referenzgröße, auf die hin immer die Differenz des Istwertes und damit die Strategiemodifizierungen abgeleitet werden, die ist in diesem Selbstregulierungsmodell, wo die Führungsgröße auch ins Innere des Systems gewandert ist, gar nicht mehr gegeben. Irgendwie müsste jetzt noch was kommen, was nicht kommt. Okay, da. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Die Grafiken sind ein bisschen murksig geworden, also bei der Umwandlung. Die waren ursprünglich irgendwie glatter. Ne, die haben jetzt hier, ich weiß nicht, da auch, ja, die sind so komisch, unglatt. Oder wie soll ich das nennen? So, als ob die Hand gezittert hätte, ne, beim Zeichnen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt sehen können, da soll irgendwo ein roter, gebogener Wirkungspfeil sein, der vom Messfühler, nämlich der Selbstkontrolle, zur Führungsgröße, zum eigenen Antrieb führt. Das soll sozusagen die Rückwirkung dessen, dass ich mich im Prozess permanent verändere und dass ich dies merke, dass ich mich verändere. Also Selbstkontrolle jetzt nicht in dem Sinne, dass ich mich einem Test unterwerfe, sondern dass ich einfach so viel Selbstbewusstsein habe, meiner selbst mir so gewahr bin, dass ich eben merke, wie ich mich verändere und von daher auch meine Ziele sich verändern. Wir kennen natürlich so das Beispiel vom Fuchs, dem die Trauben zu sauber sind, ne? Er stellt fest, dass die Trauben so hoch hängen, dass er sie gar nicht erreichen kann. Und insofern sind die Trauben gar kein erstrebenswertes Ziel mehr. Also, dass das Ziel deswegen verändert wird, weil es nicht erreicht werden kann. Das ist der Fuchs, dem die Trauben zu sauer sind, der sagt, das ist sowieso gar kein gutes Ziel, die Trauben will ich gar nicht. Ja? So. Wäre allerdings nicht das, was hier von mir intendiert ist, wenn ich davon spreche, dass das Ziel, der eigene Antrieb, der das Ziel setzt, sich in Abhängigkeit vom Prozess selbst permanent verändert. Es geht nicht darum, dass ein Ziel, was ursprünglich erstrebt wurde, aufgegeben wurde, weil es nicht erreicht werden kann, sondern dass ein Ziel aufgegeben wird, weil es nicht mehr interessant ist. Und nicht deswegen nicht mehr interessant ist oder als nicht mehr interessant zu sein vorgegeben wird, weil ich es nicht erreichen kann, sondern tatsächlich nicht mehr für mich interessant ist, weil sich meine Interessen verschoben haben aufgrund meines Lernprozesses. Insofern gibt es sozusagen ein zweites Feedback, dass das erste Feedback, nämlich das Feedback, das dem ursprünglichen Modell enthalten ist und das immer auf dieser Festgelegtheit des Sollwertes beruht, zu dem der Istwert dann eben in Differenz steht, dass zu diesem Feedback-Prozess ein zweiter Feedback-Prozess zu denken ist, der allerdings dieses ganze Modell sozusagen ins Trudeln bringt, nämlich dass in Abhängigkeit vom Lernprozess eben der Sollwert ins Rutschen gerät, könnte man sagen, in Bewegung gerät. Das ist eine Rückwirkung des Lernprozesses ebenfalls auf sich selbst. Insofern ist es weiterhin ein Moment der Rückwirkung des Prozesses auf sich selbst, wie vorher auch. Aber eben einer, der die Struktur des ursprünglichen Modells eigentlich, wie ich eben sagte, ins Trudeln bringt, beziehungsweise außer Kraft setzt. Das wäre also eine Kritik an diesem Modell. Und an der Übertragung des kybernetischen Regelkreismodells auf Lernprozesse. Die erste Übertragung war die auf Lehr-Lernprozesse. Wir haben gesehen, daraus resultiert eine Lehr-Lern-Konstellation, in der es nicht möglich ist, die eigene Lernmotivation der Lernenden in einem positiven Sinne aufzunehmen, als regulativ aufzunehmen, sondern sie kann da eigentlich nur als eine Störgröße interpretiert werden. Das ist ein Modell vom Lehren und Lernen, was zu den bekannten Phänomenen in wirklichen Bildungseinrichtungen führt, mit der Hinterbühne und der Vorderbühne, dass auf der Vorderbühne viel Scheinhaftes passiert, was die Erfüllung sozusagen dieser Systemdynamik ausmacht, während eben vieles ausgeblendet wird, beziehungsweise auf die Hinterbühne verbannt wird, was eben in diesem Modell und damit auch in dem von dem Modell bestimmten System keinen Platz hat und deswegen ausgeklammert wird, aber dennoch weiterhin wirkt, aber jetzt eben nur noch als Störgröße wirken kann. Als Problem sozusagen nur noch und nicht als etwas, was positiv den Lernprozess beeinflusst. Ein Ausweg aus dieser Problematik schien zunächst mal die Übertragung des Modells auf ein Lernmodell, das als selbstreguliert gelten soll, zu bieten. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass damit eine erhebliche Veränderung des Modells, des ursprünglichen Modells verbunden ist, die fraglich werden lässt, ob dieses Modell so dann überhaupt noch wirklich tragfähig ist. Die Führungsgröße, die den Sollwert bestimmt, müsste dann in das System selber hineinwandern und damit müsste sie aber selbst der Dynamik dieses Prozesses ausgesetzt sein. Eine wesentliche Voraussetzung für das ursprüngliche kybernetische Modell war aber, dass der Sollwert von einer externen Instanz gesetzt wird, die durch den Prozess selbst nicht berührt wird oder nur dann berührt wird oder nur so weit berührt wird, wie sie sich davon berühren lassen will. Aber nicht eben Teil dieses Prozesses der Veränderung ist. Das wäre sie aber jetzt, und damit würde eben die Position der Führungsgröße so verändert, dass das gesamte Modell ins Trudeln gerät. Gucken wir jetzt noch zum Schluss, wenige Minuten, die wir noch haben, noch darauf, wie es bei dieser Vorstellung vom Lernen jetzt eigentlich mit dem Verhältnis der Lernenden zu ihrer Umwelt ist. Wir hatten schon einiges angesprochen. Ich habe hier mit einem Fragezeichen versehen, ist eigentlich so etwas wie soziale Vermittlung hier möglich? Ich fasse nochmal zusammen, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, wie soziale Vermittlung hier stattfindet. Soziale Vermittlung bezieht sich nach diesem Modell darauf, dass Systeme miteinander interagieren. Diese Systeme sind jeweils in sich geschlossen. Das Einwirken der Systeme aufeinander wird als Perturbation bezeichnet. Perturbationen bedeuten eben Störungen der inneren Dynamik des Prozesses. Das System muss auf diese Störungen von außen so reagieren, dass es einen Weg findet, eine Systemverhaltensstrategie, eine interne Systemverhaltensstrategie entwickeln kann, die die Wirkungen, die von außen kommen, einerseits aufnimmt, dennoch aber die interne Zielorientierung des Systems nicht außer Kraft setzt. Ich hatte das vorhin alltagssprachlich mit die Systeme müssen miteinander klarkommen bezeichnet. Miteinander klarkommen, einen gangbaren Weg des Umgangs miteinander finden, ohne die eigenen Ziele aufgeben zu müssen. Das ist also, wenn das gelingt, dann kommt es zu dem, was in dieser Terminologie als strukturelle Kopplung bezeichnet wird. Das ist ein immer labiles Gleichgewicht, weil die Systeme sich je nachdem, mit welchen anderen Systemen sie interagieren, natürlich auch in ihrem internen Verhalten wiederum verändern, sodass die Kopplungen auch wieder aufgelöst werden können und neu entwickelt werden müssen. Also da ist sehr viel Dynamik darin. Eine einmal vorhandene Kopplung ist also keine unbedingt lange dauernde oder lange währende Kopplung. Ne? Also ein Schüler kommt mit einem Lehrer endlich irgendwann mal klar, sie haben einen Weg gefunden, der Lehrer ist zufrieden, der Schüler ist zufrieden, aber die Konstellation in der Klasse ändert sich möglicherweise so, dass dieser Schüler eben aufgrund der Interaktion mit diesen anderen Systemen, nämlich den anderen Schülern, dann sein Verhalten wiederum verändert, sodass der Weg, den man gefunden hat, den diese beiden Systeme, Lehrer und Schüler, miteinander gefunden haben, wieder in Frage steht. Macht nichts, bin sowieso damit für heute durch. vielleicht noch ein Punkt, weil das die Überschrift des letzten Abschnittes ist, Selbstregulation und Selbstbestimmung. Was wir uns hier angeguckt haben, ist also ein Modell der Selbstregulation, jetzt zuletzt dieses systemtheoretische Modell, also ein Modell der Selbstregulation. Selbstbestimmung würde eben heißen, und das ist das, was dann beim Selbstregulationsmodell eben die Schwierigkeit ausmacht, dass also die Führungsgröße tatsächlich eben ins Innere des Systems wandert, dann wäre das System tatsächlich nicht nur selbst reguliert, sondern selbstbestimmt, weil es nicht nur sein Verhalten nach Maßgabe eines von außen gesetzten Zieles reguliert selbst, sondern weil es eben jetzt diese Ziele auch selbst bestimmt. Selbstbestimmung wäre das, was mit Bildung intendiert ist. Selbstregulation, selbstreguliertes Lernen erfüllt die Bedingung der Selbstbestimmung nur, wenn man die Führungsgröße ins System hineinnimmt, damit aber das Modell des Regelkreises, des kybernetischen Regelkreises eigentlich aufgibt. Das war das Schlusswort sozusagen. Okay.